Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Das hier ist Frustrandale, ich lass mein Frust raus. Bauch rein, Brust raus, der Frust muss raus. Das hier ist Frustrandale, komm, lass dein Frust raus. Der Frust muss raus.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass uns mal jemand zuhört.
Wo soll ich mich da hinten auf die Couch legen, ja? Okay.
Danke. Also unser Thema, wissen Sie, es geht darum, was in den letzten Monaten und Wochen eigentlich los ist in Deutschland, was da passiert. Und das macht uns richtig Angst.
Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mir eigentlich alles Angst macht, obwohl es mir eigentlich so ganz gut geht.
Aber dann ist diese Hetze und dieser Hass und die Anschläge und dieses Misstrauen, die Populisten.
Ja, und Islamisten, die Bürgerbündnisse.
Und dann noch Trump und Nordkorea und Syrien. Also ich krieg das wirklich nicht mehr alles zusammen.
Geht's Ihnen eigentlich auch so?
Keine Angst, Germany. Feature über ein verunsichertes Land. Von Tilla Fuchs und Jochen Marmit.
Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber plötzlich bin ich da. Woher ich komme und was ich hier mache, weiß ich doch nicht. Es ist jedenfalls dunkel und warm. Das ist angenehm. Weihnachtsstimmung. Aber dann, kurz bevor dieses Weihnachten endlich da ist, passiert etwas. Ein Knall. Also kein richtiger Knall, aber die Welt da draußen reagiert genauso, als hätte eine riesige Explosion alles mit einem Schlag verändert. 19. Dezember 2016, Berlin, Weihnachtsmarkt.
Wir haben in der Zwischenzeit keinen Zweifel mehr, dass Sie sich bei dem schrecklichen Ereignis gestern Abend um einen Anschlag gehandelt hat.
Wieso machen die das? Und wieso sagen alle, das musste ja irgendwann passieren, jeden könne es jetzt treffen. Schön warm hier drin.
Und dann hat mein Vater eben aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, hat er sie irgendwann dann gemeint, als es um Brechmittel ging, hat er gemeint, da liest er am besten Hitlers Mein Kampf und dann habt ihr schon Brechmittel.
Es geht ja nicht nur uns so. Wissen Sie, wir haben uns ja umgehört in Deutschland. Und richtig viele Menschen haben einfach Angst.
Ja, und zwar eigentlich alle, egal wo man hinschaut. Die, die schon immer hier waren, die, die neu sind, alle haben Angst.
Wobei die Angst uns natürlich auch nützen kann. Weiß man ja nicht.
Wissen Sie, selbst die, die früher mal unter dem Nazi-Terror gelitten haben, die haben jetzt aktuell eigentlich auch wieder Angst.
So eine Art Angst vor den Geistern der Vergangenheit, könnte man sagen.
Weil die vielleicht auch nie weg waren.
Ich bin Georg K. aus Saarbrücken und bin der letzte noch lebende Zeitzeuge für die Neue Brem und das Gestapo-Lager am Schloss. Und Sie hören jetzt dann meine Geschichte.
Gefrorene Tropfen fallen von meinen Wangen ab. Ob es mir denn entgangen, dass ich geweinet hab, dass ich geweinet hab.
Ja, und dann ging's los. Dann wurde mein Vater eingesperrt. Ich auch, obwohl ich das gar nicht gemerkt habe. Ich war 4,5 Jahre alt. Und ich kam dann nach kürzester Zeit ins Lager Neue Brem. Ziel war ja, bei diesen Widerstandsleuten wurde die Familie zerstört. Und war natürlich dort auch für die Wächter ein Fremdkörper. Ich war zu klein. Mit mir konnten die eigentlich nicht viel anfangen. Und deswegen haben sie mich misshandelt, wo es nur ging. Einer der Wächter, der namens T., dort aus Riegelsberg war, der kam immer morgens, wenn er Dienst hatte, und hat gesagt, wo ist der kleine Vaterlandsverräter? Und hat mir den Kopf in den Arm genommen und hat mir dann mit dem Hammer jeden Morgen einen auf den Kopf gegeben, damit ich wach werde. Ja, so solche Sachen habe ich eben dann dort erlebt. Wenn sie mal wollen, nachher können sie auf meinen Kopf fahren. 20 Löcher im Kopf. beide Oberschenkel waren mir gebrochen und ein Arm war gebrochen. Also ich sah schon schlimm aus. Und deswegen ist das auch nicht aufgefallen, dass ich dann unter den Toten lag. Ich war schon, man kann sagen, halb tot, als ich dann da rausgeschmuggelt worden bin.
Getroffen haben wir den auf der Demo Bund Stadt Braun.
Ja, das war hier auf dem Saarbrücker Schlossplatz.
Da drin im Schloss war die NPD mit ihrem Bundesparteitag und draußen vorm Schloss halt eben diese 1000 lärmenden Demonstranten.
Ja, und dann stand er da, Georg K., ein bisschen am Rand, abseits von den anderen, gestützt auf so Gehstöcke und ganz schwarz gekleidet war er.
Ich hätte nicht mitlaufen können, weil dann hätte ich in einer Menschenmenge gestanden. Und es ist für mich schon schwierig, im Kaufhaus an der Theke zu stehen, bis ich an die Kasse komme. Das ist für mich schwierig. Weil ich dann immer Angst habe, dann kriege ich dann Panik, Panikattacken. Diese Sachen, die sind bei mir so verfestigt, dass ich also in einer Menschenmenge nicht mitgehen kann. Das ist alles diese diffuse Gefahr, die jetzt da besteht, die macht mir Angst. Ich werde natürlich das wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber meine Kinder, wenn da was kommt. Ich weiß zwar nicht was, aber das hat man ja damals, als Hitler an die Macht kam, hat man das ja auch nicht gewusst. Als da so ein verrückter Österreicher kam und dann nachher die Welt da durcheinander gebracht hat. Und kein Mensch hat es ihm am Anfang zugetraut. Und das, genauso schnell kann das jetzt wieder passieren. Die Voraussetzungen sind eigentlich gegeben.
Und dann ist es nicht weit zum Thema Zukunftsangst und Flüchtlinge, ja? Und mit den Kosten, was das alles den deutschen Steuerzahler kostet, wird dann auch mal gerne spekuliert.
Ja, oder Terroropfer, ja, aus Kriegsgebieten zum Beispiel oder aus Diktaturen.
Georg K. war auch ein Terroropfer. Der hat mit Hilfe eines französischen Juden und eines schwäbischen Pfarrers überlebt.
Unsere Politik in Deutschland ist im Moment dermaßen dumm. Die wissen gar nicht, was sie anstellen. Die haben gar nicht mehr das Ohr an der Bevölkerung. Die wissen gar nicht, wie unzufrieden die Bevölkerung ist. Eine Rentnerin, die mit 600 Euro im Monat ihr Leben bestreiten muss, die kann nicht verstehen, dass für jeden Flüchtling 2.500 oder 2.800 Euro ausgegeben werden. Das kann die nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen. Denn irgendwo ist da eine Grenze.
Aber muss man nicht helfen, so wie auch die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir helfen und wir schaffen das. Was sagen Sie dazu?
Ja, man muss ein bisschen Augenmaß haben. Und sie hat offensichtlich das Augenmaß total verloren. Das führt ganz eindeutig dazu, dass irgendwann da ein größerer Aufstand entsteht.
Wer ist das denn? Unangenehme Stimme. Unangenehme Frisur auch, sagt Mama. Aber das ist wohl nicht das Schlimmste an ihm.
We must protect our borders from the ravages of other countries, making our products, stealing our companies and destroying our jobs.
Diese Stimme klingt nach Hass. Diese Stimme klingt nach Krieg. Kein gutes Zeichen, sagen meine Eltern. Geschichte wiederholt sich. Auch für mich?
Wie sagt er so schön, die Nation mit eigener Hände Arbeit wieder aufbauen? Trump. Deutsch und Deutschland hat er durch amerikanisch und Amerika ausgetauscht.
Also in Teilen war das Hitlers Rede nach seiner Machtergreifung, ne? Das muss man sich vorstellen. Was geht denn hier eigentlich ab?
Also ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Und dann diese ganzen Anschläge, ja? Paris, Berlin, Brüssel. Dann dieser Aufmarsch gegen den Flüchtlingsbus im Osten da. Schreiende Kleinkinder und Frauen. Was wollen diese ganzen Idioten eigentlich?
Also sie sind normal, wenn sie Angst haben. Und es ist normal, wenn sie Angst haben. Das gehört dazu, dass sie Angst haben. Und es ist so, dass die Funktion ist das Entscheidende tatsächlich bei der Angst. Die Funktion von Angst ist erstmal Schutz.
Es brennt mir unter Beinen, so blinde ich auch schon auf heißen Schnee. Ich möchte nicht wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Türme sehe. Hab ich an jedem Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus.
die Krähen warfen Bell und Schlosen auf meinen Hut von jedem Haus. Die Krähen warfen Bell und Schlosen auf meinen Hut von jedem Haus.
Mein Name ist Arno Deister. Ich bin hier in der Funktion eines Präsidenten der, lange Name, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Im richtigen Leben bin ich Chefarzt am Klinikum Itzehoe und dort zuständig für psychosoziale Medizin.
Irgendwie habe ich das Gefühl, von überall wirken Gefahren auf mich ein.
Deswegen liegen wir ja auch hier bei Ihnen auf der Couch.
So weit ist es schon gekommen, weil wir gar nicht mehr weiter wissen.
Wie soll ich mit dieser Angst umgehen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Die wird ja auch immer größer.
Und eigentlich, wenn man sich's klar macht, betrifft sie schon ein ganzes Volk. Das ganze Volk ist krank.
Wenn ich die Angst als ein zunächst mal gesundes Gefühl erlebe, dann ist es natürlich wichtig, diese Angst auch zuzulassen. Wenn ich versuche, Angst zu verdrängen, mache ich sie damit nicht kleiner, sondern größer.
Ohne Angst wäre ich schon tot. Meine Angst hat mir vor 3 Jahren das Leben gerettet. Mein Name ist Fuad Mohammed und ich komme aus Syrien, aus Deir-Zor, einer großen Stadt ganz im Osten, am Euphrat-Fluss. Ich bin Journalist für Radio und Fernsehen. Wenn ich nicht geflohen wäre, dann hätte der Islamische Staat mich gekopft. Meine Stadt jetzt ist kaputt. Meine Frau und ich leben seit 2015 in Saarbrücken. Unsere Tochter ist jetzt bald 2 Jahre alt. Ich bin einer von 600.000 Syrern, die seit Kriegsbeginn nach Deutschland geflohen sind. Einer von den rund 900.000 Schutzsuchenden, viele davon Muslime.
Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Wundenschatten als mein Gefährte.
Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich bin kein Terrorist. Ich lerne Deutsch, fühle mich sehr wohl in Saarbrücken und frage mich, warum Sie in Ihrem sicheren Land so viel Angst haben und sich auch machen lassen.
Leserbrief zur Umfrage zum Islam, Saarbrücker Zeitung, 3. September 2017. 60% der Bürger sehen den Islam nicht als Teil Deutschlands. Das sollte aufhorchen lassen. Wenn die AfD sich nicht so manche Entgleisung leisten würde, wie hoch wäre wohl ihr Stimmenanteil? Der islamische Glaube diskriminiert. Die weltweite Gewalt dieser Tage kommt aus dem Islam. Moslems werden sich in Deutschland nicht umfänglich integrieren. Vielleicht bedeutet Integration aber, dass wir uns ihnen anpassen. Moscheen werden weitergebaut. Der Aufruf zum Widerstand gegen die Ungläubigen wird weiter gepredigt. Vielen Menschen ist die latente Gefahr bewusst. Verantwortliche Kreise schweigen sie tot. Axel S.
Ich bin Fuad Mohammed.
Ja.
Ich wohne hier in Saarbrücken. Ich habe gelesen diesen Bericht in der Saarbrücker Zeitung. Und ich habe eine Frage.
Ja.
Warum dieser Brief in der Zeitung, Saarbrücken Zeitung, bekommt?
Warum wir das abdrucken, möchten Sie wissen?
Ja.
Weil das seine Meinung ist, ne? Also sehen Sie da irgendwie einen Verstoß gegen ein Recht? Oder fühlen Sie sich jetzt persönlich betroffen? Weil es geht ja darum, dass, ich meine, das ist ja nicht die Meinung der Saarbrücker Zeitung, das ist auch nicht meine Meinung.
Okay.
Aber sehen Sie da irgendwie jetzt ein rechtliches Problem, dass das drin steht?
Die Gewissenbriefe spricht über die Angst vor Muslimsleuten.
Ja,
ja, da ich sage, die Deutschleute ist gefährlich und Deutschland ist sehr gefährlich zum Beispiel.
Er schreibt ja auch, der Islam ist gefährlich. Wenn Sie Deutschland als gefährlich empfinden, dürfen Sie das so äußern. Wir hatten auch durchaus schon Leserbriefe, in denen gestanden hat, dass das keine Gefahr ist und dass das Deutschland bereichert. Mhm. Also das hatten wir auch. Nur also hätte ich jetzt an dem Tag zwei zu dem Thema gekriegt, dann hätte ich auch beide Meinungen nebeneinander gestellt. Aber das war einfach nicht gegeben. Und
das ist Demokratie in Deutschland?
Das ist Demokratie in Deutschland. Okay. Ja, es ist schwierig. Ich kann sie auch durchaus verstehen. Aber ich fordere Sie auf, schreiben Sie uns einen Leserbrief.
Ah, okay.
Deutschland den Deutschen, schreibt der AfD-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt André Poggenburg via WhatsApp. Patrioten, aufgepasst.
Nur wir machen diesem Identitätsverlust ein Ende. Nur wir machen dieser Umvolkung ein Ende.
Wer bitte sind die Deutschen, frage ich mich. Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche vergebens. Bildet, ihr könnt es dafür freier zu Menschen euch aus, antwortet Goethe in den Xenien.
Ich hasse dich. Ich hasse dich. Es wäre nicht gut, wenn wir uns sehen, denn ich hasse dich, ich hasse dich.
Leere Blicke, versteinerte Gesichter, Überlebende in Mosul, sagt Mama. Und immer wieder kentern die Boote, ertrinken Erwachsene, Kinder, Babys. Warum wurden sie dort geboren? Warum müssen sie fliehen? Warum werde ich hier geboren?
Also die Leute haben einfach nur Angst, ja?
Vor was auch immer. Es sind ja verschiedene Gründe, aber dafür nehmen sie die Flucht in Kauf.
Und dann kommen sie hier zu uns, dann werden sie in Flüchtlingsheimen angegriffen oder im Bus.
Und dann hört man wieder Deutschland den Deutschen, das wird dann gebrüllt.
Also manchmal denke ich wirklich, den Deutschen ist der Hass in die Gene geschrieben worden.
In meine auch? German Angst. Ihr macht mir Angst, Germans. Dabei soll ich doch auch einer von euch werden.
Das hier ist Frustrandale, ich lass mein Frust raus. Bauch rein, Frust raus, der Frust muss raus. Das hier ist Frustrandale, komm lass dein Frust raus. Der Frust muss raus.
Wir sitzen hier im Istanbul Kebabhaus im Imbiss meiner Eltern.
Und wer sind Sie?
Ich bin Ali Can, 23 Jahre alt und ich habe auf Lehramt studiert, wollte mein Examen letztes Jahr machen, aber im Zuge meines Hotline-Projektes, des Bürgertelefons und der Auseinandersetzung mit den Sorgen der Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit der Auseinandersetzung von Integration von geflüchteten Menschen und so weiter, haben sich viele andere Zweigeprojekte ergeben und mein Engagement hat sich eigentlich vermehrt und ich musste mein Studium auf Eis legen, weil der Andrang an Anfragen auch so hoch ist, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe für mein Studium, für eigentlich Hobbys, sondern stets auf Achse bin. Das ist super viel.
Und ich habe vorhin sehen können, dass die Eltern doch ganz schön stolz sind.
Meine Eltern sind stolz. Sie mögen das, seitdem auch Kunden vorbeikommen und wenn sie mal einen Döner kaufen, dann auch noch einen Kommentar zu mir geben von wegen, ja, wir haben ihren Sohn gesehen oder von ihm gehört tolle Projekte. Dann macht das sie tatsächlich sehr stolz.
Ihre Eltern, würden Sie sagen, kommen noch aus einer anderen Welt, als Sie Ihre Welt jetzt hier erleben?
Mein Engagement hat definitiv auch Wurzeln oder ist biografisch begründet mit der Lebenssituation meiner Eltern und meiner Geschichte. Ich bin ja auch im Südosten der Türkei geboren. Manchmal stelle ich mir vor, wie wäre das, wenn ich dort aufgewachsen wäre? Wie wäre ich jetzt drauf? Was würde ich machen? Wie würde ich denken?
Das ist Ali Can, geboren ist er 93, ist der älteste Sohn aus einer emigrierten Familie, türkisch-kurdisch-alevitisch. Er hat kurze, so dunkelbraune Haare und sein Lächeln, das sieht ein bisschen übermüdet aus.
Ja, der redet ja auch mit den Leuten an seinem Telefon für besorgte Bürger, mehr oder weniger rund um die Uhr.
Ja, hunderte Mails kriegt er, dutzende Anrufe pro Woche. Also der Bedarf ist eigentlich schon da anscheinend.
Reden mit Ali Can.
Sagen Sie, bekomme ich so eigentlich meine Angst in den Griff?
Wenn ich mir etwas vertraut mache, wenn ich mir auch die Angst vertraut mache, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was macht mir eigentlich Angst, dann habe ich damit eine Möglichkeit, etwas gegen die Angst zu tun. Dann kann ich mir die Angst zähmen, kann ich die Angst mir bewusst machen und kann dann mit der Angst umgehen.
Ali-Chan, hallo.
Ja, guten Tag, Herr Chan. Hier ist Fuchs. Ich habe vom Angsttelefon gehört und wollte das Angebot gerne mal nutzen.
Ja, gerne doch, bitte.
Okay, in meinem Fall, glaube ich, ist es eher so ein bisschen eine abstrakte Angst. Also mir geht es oft so, dass ich Angst habe vor der Angst der anderen. Ich nehme wahr, dass eigentlich um mich herum eine immer aufgeheiztere Stimmung ist in der Gesellschaft. Und das ist eigentlich etwas, was mir große Angst macht, das wahrzunehmen, dass die Gesellschaft so auseinanderbricht. Haben Sie das auch schon wahrgenommen oder ist das vielleicht etwas, was nur ich so empfinde? Ich weiß es nicht.
Ja, wenn ich das so höre, fällt mir ein, dass ich auch hin und wieder dieselbe Angst habe, dass da so ein Riss durch die Gesellschaft geht. Dass wir uns anhand der Flüchtlingsfrage irgendwie vielleicht sogar schon mit Nachbarn oder innerhalb der Familie, im Freundeskreis, mit einigen Menschen gar nicht mehr unterhalten können.
Ja, genau, ja. Also es ist dann, fällt zunehmend schwer auch zu reagieren. Also Sätze wie, ja, aber wir können ja nicht alle aufnehmen und ich fühle mich da nicht mehr sicher in meiner Straße. Da ist ein Aufnahmelager in großen, also Menschen, die in großen Städten wohnen, zum Beispiel in Berlin, wo auch teilweise, glaube ich, lange chaotische Zustände geherrscht haben. Aber ich bin es nicht gewohnt sozusagen von diesen Leuten das zu hören und es verwundert mich und es macht einen ein bisschen hilflos, weil man eigentlich nicht weiß, wie kann man darauf reagieren.
Mama liest Zeitung. Nordkorea testet Interkontinentalraketen, droht den USA mit Atomsprengköpfen.
Die Sprengkraft ist um ein Vielfaches höher. Sie setzt Energie aus einer Kernverschmelzung frei.
Außerdem hat heute ein Mann in einem Hamburger Supermarkt einen anderen Mann niedergestochen und getötet. Ein Islamist, heißt es. Die Meldung erscheint unter Vermischtes. Mama und ich gehen einkaufen.
Ich teile das sehr, mit Ihnen auf diese Gespräche eingehen zu wollen und das Interesse zu haben. Ich glaube, wenn wir uns manchmal nur darüber Gedanken machen, wann das vielleicht am optimalsten passieren könnte, also in welchem Rahmen würde sich jemand immer einlassen auf meine Geschichte, also auf Ihre Geschichte, bin mir sicher, dass es dann möglich ist, auch mal etwas mitgeben zu können, Impulse mitzugeben. Persönlich passiert das am besten und also rufen Sie mich sonst sehr gerne nochmal an, wenn Sie da was versucht haben und es hat nicht ganz geklappt oder nochmal reden möchten.
Alles klar, das ist nett. Vielen Dank für das Angebot, Ali-Chan. Ja. Dankeschön.
Mama hört Radio, dann zittert sie. Ein Lieferwagen rast über die Ramblas in Barcelona. Meine Mutter ist schon oft dort gewesen, genau über diese Straße gelaufen, so wie viele Menschen aus aller Welt. Heute rennen sie um ihr Leben. Der Lieferwagen überfährt wahllos Passanten, fährt zickzack, um so viele wie möglich zu erwischen. 16 Menschen sterben.
Flüchtlinge, Quote, Obergrenze. In Deutschland geht es um fast nichts anderes mehr. Und was da nicht alles in einen Topf geworfen wird. Terror, Islam, Flüchtlinge. Und doch, gemeinsam müssen wir uns alle verändern.
Und das ist genau der Punkt. Ich kann durch Angst ja nicht die Realität verändern. Ja? Wenn ich Angst habe, finden die Dinge immer noch genauso statt. Aber wenn ich mich rausziehe, finde ich keinen Zugang mehr dafür und finde kein Mittel dagegen und werde die Angst behalten mit allen Folgen. Angst vor der Angst, das ist eigentlich das, was uns wirklich Probleme macht.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei. Von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach.
Hallo.
Hallo schön. Ich kann Ihnen leider nicht die Hand geben, okay, aus religiösen Gründen. Es ist bei uns eine Schamgrenze in der Religion. Mhm. Und da entschuldige ich mich auch, nicht, dass Sie das falsch verstehen, hat nichts Persönliches zu tun.
Okay, ich stelle mich trotzdem vor, zu
der
vom Saarländischen Rundfunk. Wir können ja vielleicht gleich nochmal darüber sprechen.
Gerne, gerne.
Damit auf sich hat.
Mein Name ist Burhan Yakshi von der muslimischen Gemeinde Saarland. Und wir befinden uns jetzt in Sulzbach mitten im Zentrum und wir stehen hier vor der alten Post. Und dieses Gebäude haben wir 2015 gekauft und werden es umbauen zu einer Moschee.
Gehen wir mal rein.
Jawohl.
Baustelle.
Wir sind jetzt durch den Haupteingang für die Männer reingegangen. Also direkt nach dem Windfang ist dann hier der Gebetsplatz für die Männer. Das ist hier der Raum, das ist ca. 80 Quadratmeter groß. Und das ist der Hauptplatz für die Männer.
Für Zukunft haben Sie Idee zu einem Platz für Frauen dort hier in die Moschee?
Ja, also die Frauen haben ihren separaten Eingang und der Bereich ist auch doppelt so groß, ja, mhm, für die Frauen. Da die Frauen von den Erfahrungen, die wir haben, mehr Platz benötigen, haben sie zwei größere Räume.
Und wie viele Personen dieser Moschee genug?
Für 195 Personen ist die Moschee geeignet, zugelassen auch, mhm, und reicht auch für unsere Gemeinde ideal aus.
Also man muss sich das vorstellen, das sind 800 Quadratmeter auf zwei Etagen verteilt, mitten in Sulzbach, ja, das ist das Gebäude der alten Post. Und das hat ganz schön für Diskussionen eigentlich gesorgt im Saarland.
Wobei in Sulzbach ja sowieso sehr viele Muslime leben, vor allen Dingen auch Deutsche.
Ja, und auf der anderen Seite aber gibt es relativ viele AfD-Wähler und sogenannte Bürgerbündnisse. Da geht es zum Teil ziemlich ab in den Diskussionen.
Wobei ich nicht wirklich verstanden habe, warum sich so viele aufregen über den Bau von einer Moschee.
Gut, es könnte jetzt aber auch daran liegen, dass es in Sulzbach jetzt nicht einfach nur eine muslimische Gemeinde ist, sondern eine salafistische. Obwohl eigentlich der Burhan Yakshi von sich sagt, er ist überhaupt kein Salafist.
Verfassungsschutz?
Ja, schönen guten Tag, Mahmet. Wir haben einen Termin bei Herrn Dr. Albert.
Schönen guten Tag, dritte Etage bitte.
Danke.
Mein Name ist Helmut Albert, ich bin der Direktor des Saarländischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Ich habe bisher noch kaum einen Salafisten getroffen, der sich selber als Salafist bezeichnet hätte, weil Salafisten wissen, dass dieser Begriff in Deutschland extrem negativ belegt ist. Wir beobachten Islamismus ganz allgemein als eine Form des politischen Extremismus. Man nimmt aus dem Glauben heraus Versatzstücke und zimmert daraus eine politische Ideologie. Das Wichtigste an dieser Ideologie bei allen Islamisten ist Folgendes. Man will einen Staat, eine Gesellschaft, einen Glauben, der sich jetzt streng an bestimmten religiösen Maßstäben orientiert. Also Islamisten ziehen im Grunde genommen Quellen aus dem frühen Mittelalter heran, um heutige politische Fragen zu lösen. Und das hat mit unserem Staat nichts zu tun, das ist extremistisch.
Also streng religiös ist er ja, der Burhan Yakshi, das schon. Aber er sagt, alles, was mit Gewalt zu tun hat und so diesen radikalen Kampf im Sinne des Dschihad, damit hat er überhaupt nichts zu tun.
Wobei natürlich im Alltagsleben, ja, da bezieht er sich durchaus auf jene Salaf, daher auch der Begriff Salafisten, das sind die frühen Muslime. Er trägt ein kariertes Hemd, einen langen schwarzen Bart, die Oberlippe ist rasiert.
Burhan Yakshi ist 31, er ist Konstrukteur und ist hier geboren, in Sulzbach, im Saarland. Er ist ein Deutscher.
Können Sie denn die Ängste, die bestehen, anscheinend ja bei manchen Bürgern oder auch auf Seiten des Verfassungsschutzes, sonst würden Sie ja solche Beobachtungen gar nicht erst anberaumen, können Sie diese Ängste verstehen?
Ja, ich kann die Ängste der Bürger verstehen, die jetzt natürlich nur vom Fernsehen oder auch von den Medien, die auch sehr einseitig berichten über den Islam. Das heißt, keinen interessiert eigentlich wirklich, wenn ein Christ oder ein Muslim friedlich über die Straße gehen und sie haben sich super gut unterhalten und sind die besten Nachbarn seit 30 Jahren, was es hier hunderte und über tausende Beispiele gibt. Die bundesweiten Medien, also da sieht man wirklich, dass da wirklich sehr auf Sensation oder nur auf Sensation geschaut wird.
Ja. Wobei natürlich die Angst vielleicht auch daher rührt, es gab Bombenanschläge in ganz Europa und ganz häufig heißt es, das waren salafistische Extremisten. Jetzt höre ich, in Sulzbach gibt es einen salafistischen Moscheeneubau für 200 Personen. Da ist die schnelle Reaktion erstmal, oh, das sind auch Salafisten, wahrscheinlich gefährlich. Also die Angst ist ja schon irgendwo auch nachvollziehbar, oder?
Von den einseitigen Berichterstattungen ist es so nachvollziehbar, ja. Ob sie berechtigt ist, ist nochmal die andere Geschichte. Ja, also wir haben, was Rechtsextremismus angeht, viel mehr Gewaltakte mit rechtsextremen Hintergrund.
Schauen wir nochmal genau auf die Zahlen. Ja? Das Bundeskriminalamt hat für 2014 von rund 200 Angriffen auf Flüchtlingsheime berichtet.
Ja, und davon hatten fast 170 rechtsextremen Hintergrund.
Nachdem jetzt 2015 rund 900.000 Menschen nach Deutschland gekommen sind, gab es über 1.000 Angriffe auf Flüchtlingsheime.
Ja, und im Saarland gab es 2016 ein trauriges Allzeithoch von rechtsextrem motivierten Taten.
Das Interessante ist, dass wir die überführten Täter solcher Gewalttaten, fremdenfeindlicher Gewalttaten, rassistischer Gewalttaten, nicht kennen. Sie kommen nicht aus unserem Beobachtungsbereich. Sie waren nie in einer rechten Partei, sie waren nie in einer rechten Kameradschaft, nie in einer Skinhead-Gruppe. Sie kommen einfach aus der Mitte der Bevölkerung. Sie werden uns durch die Tat erstmals bekannt. Und das spricht dafür, dass rechtsextremistisches Gedankengut weiter verbreitet ist als nur unser enger vom Gesetz umrissener Beobachtungsauftrag.
Und welche Gefahr geht denn nach Ihren Erkenntnissen jetzt von der saarländischen Salafistenszene aus? Müssen wir da Angst haben?
Wenn Sie die saarländische Salafistenszene, die wir mit 200 beziffern, nehmen, dann haben Sie dort etwa 2 Dutzend Leute darunter, die ein zumindest ungeklärtes Verhältnis zur Gewalt haben. Die verorten wir aber nicht in Sulzbach, das sage ich noch mal ganz deutlich.
Trägt das trotzdem dazu bei, noch mehr Unsicherheit, mulmiges Gefühl, vielleicht sogar Angst zu produzieren? Können Sie das ausschließen?
Ausschließen kann ich das nicht. Ich hoffe aber, dass unsere Beobachtungstätigkeit zum Gegenteil beiträgt. Zum einen muss klar sein, wir schauen bei Salafisten genau hin. Und zum Zweiten, wir geben auch unsere Ergebnisse bekannt. Und ich bin ja vor kurzem bei dieser Veranstaltung in Sulzbach, in dieser öffentlichen Gemeinderatssitzung, zugegen gewesen und habe dort selber berichtet und habe gesagt, diese Gemeinde in Sulzbach ordnen wir zwar dem Salafismus zu, aber dem Teil des Salafismus, von dem keine Gefahren im polizeilichen Sinne ausgehen.
Jetzt hat aber in Sulzbach die AfD das höchste Ergebnis im Saarland erzielt bei den Bundestagswahlen, 13%, über 13%. Das heißt, alle Bürger konnten sie nicht überzeugen, dass die Salafisten in Sulzbach ungefährlich sind.
Also zunächst mal sollte man das Wahlergebnis für die AfD nicht an der Gruppe der Salafisten und einer solchen Gemeinde festmachen. Ich glaube, das ist wesentlich komplexer, als das jetzt nur an speziellen Sulzbacher Verhältnissen festzumachen.
Ich hasse dich, ich hasse euch alle, geht mir aus dem Weg. Pass auf, dass dich nicht jemand plötzlich über den Haufen legt. Beide dunkle Ecken, geh auch in enge Gassen nicht. Geh einfach nicht dahin, wo ich bin, denn ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse euch alle, geht mir aus dem Weg. Pass auf, dass dich nicht jemand plötzlich über den Haufen legt. Meine das im Bau, geh auch in dunkle Gassen nicht. Es wär nicht gut, wenn wir uns sehen, denn ich hasse dich.
Meine Mama sagt immer, es ist so schwierig, nicht verunsichert zu sein, nicht aufzurechnen. Auch wenn die Terroristen unter den gewaltbereiten Islamisten nur einen sehr kleinen Anteil ausmachen, es gibt sie ja. Und ja, auch Ausländer begehen Verbrechen.
Es handelt sich um einen 17 Jahre alten Jugendlichen afghanischer Herkunft, der 2015 als Flüchtling in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist.
Sie spricht dann trotzdem immer von über einen Kamm scheren. Was ist ein Kamm?
Aber anscheinend leben Sie ja doch einen anderen Islam als Fuad. Also ich will das jetzt nicht nur auf den Handschlag begrenzen, das ist ein Symbol, aber Sie haben zum Beispiel gesagt, das geht nicht, das verbietet mir meine Religion, die Hand zu geben. Fuad gibt mir die Hand. Woran liegt das, dass es da so Unterschiede gibt und warum verbietet es Ihre Religion und nicht seine, wo es doch dieselbe ist?
Ja, es ist natürlich auch seine Religion. Der Mensch ist frei, wiefern er diese Religion ausleben möchte. Ja. Das heißt, ich will meine Religion in der Form, wie ich es jetzt lebe, ausleben. Das ist meine persönliche Entscheidung für mich. Und das mit dem Handschlag ist halt eine Schamgrenze, die ich nicht überschreiten möchte. Oh, ich sehe da einen Sinn dahinter, auch wenn er nicht nachvollziehbar ist für andere. Wir haben die Möglichkeit, miteinander zu sprechen.
Ich würde gerne mit Muslima sprechen, aber auch jetzt kein Vorwurf direkt jetzt heute an Sie, aber generell sind immer die Männer, die uns das erklären.
Ja.
Warum ist das so?
Ich kann jetzt nur von unserer Umgebung sprechen, aber das ist, denke ich, auch überall so verbreitet. Die Frauen sind hier, auch hier in Sulzbach, ja, auch hier bei uns, starken Diskriminierung ausgesetzt, sobald sie auch alleine sind, in jeglicher Form. Das heißt, die halten sich wirklich zurück. Wenn wir zum Beispiel zu einer Veranstaltung gehen oder so, wie zum Beispiel vor 2 Tagen, war keine Frau von uns da.
Richtig.
Ja, war keine da. Und wenn wir zum Beispiel Leute zu uns einladen oder wenn Medien kommen oder so, sind sie auch nicht da, weil sie möchten nicht irgendwie vor der Kamera stehen und sonst irgendwas, weil man hört immer wieder, dass Muslime, also Frauen, auf der Straße angeschrien werden und diskriminiert werden.
Aber das ist vielleicht dann doch eher die Ausnahme. Das ist ja nicht die Regel.
Das ist nicht die Ausnahme. Meine Schwester berichtet mir selber, meine Frau wurde auch schon ein paar Mal auf der Straße angeschrien. Ja, das heißt, eigentlich aus meinem ganzen Familienkreis, diejenigen, die sich bedecken, haben schon mit diesem Alltagsrassismus auch zu tun gehabt und mit der Diskriminierung.
Mama zuckt jedes Mal zusammen, wenn sie einen langen Bart und rasierte Oberlippe sieht. Dann frag doch einfach mal nach.
Darf ich noch eine Frage stellen zum Bart? Weil Sie haben zu Recht gesagt, man macht die Angst oft daran fest. Die Leute reagieren darauf. Ja? Sie haben ein Bart mit rasierter Oberlippe.
Jawohl.
Das ist eine bestimmte Art zu zeigen, dass man gläubiger Moslem ist. Wofür steht es? Wofür steht genau diese Art des Barttragens?
Dass man den Bart lässt, ist aus religiöser Motivation heraus. Und man kann es eigentlich vergleichen, dass es die Bedeckung des Mannes ist. Ja? Und wie bei der Bedeckung der Frau auch, wer es tragen möchte, trägt es. Wer es nicht tragen möchte, trägt es nicht.
Und warum die Oberlippe?
Beim Bart hat es auch diese Form, dass der Prophet sagt, lasst euch die Bärte wachsen und die Schnurrbärte kürzt die.
Was sagst du dazu? Du hast keinen Bart?
Ja, das ist egal, ja. Kein Problem. Aber in Islam muss man mit einem Bart, aber nicht lang.
Hilft das jetzt? Wenn ich mal hier raus bin, dann werde ich nachfragen. In mir wird schließlich auch Wahlkampf gemacht. Ungeborene Kinder auf zahlreichen Plakaten in der Stadt. Meine Mutter lacht über die Partei. Martin Sonneborn nimmt die Dinge nicht ganz so ernst. Die AfD schon. Deutsche machen wir selber, steht neben dem Bauch einer Schwangeren. Und im Wahlwerbespot der CDU geht es auch um mich. Da schlummert ein Baby friedlich im Mutterleib.
Ich bin 42 Jahre, bin Ingenieur, habe eine Familie mit 3 Kindern, im Alter 12, 10, 5. Halte mich eigentlich politisch oder generell für einen sehr liberalen Menschen im Sinne von jeder kann machen, was er will, solange keiner damit belästigt. Ich habe ein Problem damit, wenn man die... So, die Tagesschau beginnt.
Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Dramatische Verluste für die Regierungsparteien, die AfD diesmal gleich drittstärkste Kraft. Das ist nach bisherigen Hochrechnungen das Ergebnis der heutigen Bundestagswahl.
Es sitzen einfach mal so viele Spackos in dieser Partei, ne? Die Kommentare unter der Gürtellinie fernab von Gut und Böse von sich geben. Aber wenn ich die Partei unterstütze, wo so viele Gestalten drin sitzen mit Meinung, wo du echt eigentlich dir nur noch einen Kopf fassen kannst, und wenn ich das dann toleriere, dann ist es im Prinzip ja das Gleiche, als wenn ich es unterstütze. Also es geht einfach nicht.
Was ich mich frage, warum wählen denn dann immer mehr Menschen rechts in Deutschland?
Völkisch, Heimat. National.
Hat das vielleicht auch irgendwie mit der Angst vor Neuem zu tun? Es gibt ja diese Studie, die sagt, dass es vor allem die Modernisierungsverweigerer, die sogenannten sind, die rechts gewählt haben.
Die bürgerliche Mitte und gar nicht so sehr die Abgehängten. Spielt wohl die Angst vor dem Verlust des Wohlstands eine Rolle.
Was uns in der Psychiatrie als Psychotherapeuten zum Beispiel Sorgen macht, ist, dass man sich mit der Angst, die man hat, eventuell in einer Form an Menschen, an Parteien wendet, die gar nicht in der Lage sind, diese Angst wirklich in den Griff zu bekommen, sondern die Angst oder das, was mir Angst macht und meine Stimme dann letztendlich für etwas ganz anderes nutzen, für etwas ganz anderes verwenden, in ihrem Sinne politisieren, aber mir nicht bei der Angst helfen. Und wir müssen uns damit beschäftigen, was den Menschen Angst macht, warum es ihnen Angst macht und wie man damit umgehen kann. Und das geschieht im Moment sehr, sehr wenig.
Was machst du jetzt?
Jetzt sage ich es mal meiner Frau. Wahrscheinlich hat sie schon auf dem iPad gelesen, weil normalerweise... Und, hast du die Ergebnisse gelesen?
Ja, sicher.
Und was sagst du?
Ist nicht wahr, oder? Bist du raus?
Also vielleicht sollte man diese Chance mal nutzen, um den echten Problemen auf den Grund zu gehen.
Also nach den Gründen schauen, ja. Mhm. Nicht so auf die vordergründigen Symbole oder die schnellen Lösungen, die angeboten werden von hetzerischen Populisten oder auch Radikalen, welcher Art auch immer. Ist ja egal, Generalverdacht, latente Gefahr.
Erinner dich doch mal.
Was, der Briefeschreiber?
Ja, lass uns da mal hinfahren.
Einfach mal mit ihm sprechen.
Meinungen austauschen.
Zuhören.
Guten Tag, Herr Axel. Ich habe gelesen deinen Leserbrief in Saarbrücker Zeitung und ich habe eine Frage, bitte. Warum die Angst von Muslimen, von Islam und von muslimischen Menschen?
Also ich selbst habe eigentlich keine Angst. Ich habe schon von vielen Leuten das gehört, dass Angst da ist. Nicht speziell vor dem Einzelnen. Also wenn ich jetzt dem Muslim auf der Straße begegne oder dem Syrer, der gegenüber wohnt, da habe ich keine Angst vor dem oder andere Leute auch nicht. Aber es geht generell darum, dass ich denke, wie das auch in dem Leserbrief steht, dass Deutschland langfristig islamisiert wird. Langfristig.
Das ist Herr Axel. Fester Händedruck. Er ist Anfang 60.
Lebt in einem freistehenden Einfamilienhaus auf dem Land. Grün ist es dort. Hell, freundlich eingerichtet.
Und er hat 42 Jahre als Polizist gearbeitet und davon 25 Jahre im Bereich Lebach.
Ja, und was man wissen muss, dort ist die zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge im Saarland.
Also seine eigenen Erfahrungen sind sehr stark von kriminell gewordenen Flüchtlingen geprägt.
Obwohl ich nicht überhaupt nichts gegen sie habe, gar nichts, dass sie Moslems sind, überhaupt gar nicht. Also wir können hier zusammen Kaffee trinken und gemütlich miteinander reden. Und was hinzukommt bei Ihnen? Sie sind anderthalb Jahre hier in Deutschland, richtig?
Ja.
Und sprechen schon Deutsch. Nach anderthalb Jahren in Syrien könnte ich nicht so Arabisch reden, wie Sie Deutsch reden. Das sage ich jetzt schon.
Ja, ja.
So, Sie wollen sich hier integrieren, aber es gibt sehr viele Leute, die wohnen 10, 20 Jahre hier, sprechen kein Wort Deutsch. Kein ja, Wort richtig. Deutsch. Wo ist da Integration?
Die Frage ist, jetzt wir sitzen zusammen, wir sprechen. Wo liegt die Angst jetzt zwischen uns, ich Fuad und Sie, Herr Axel und Frau, wo liegt die Angst?
Ich war einkaufen nach Lebach und wurde von jungen Syrern angemacht, angepöbelt, dass ich mehrmals gesagt habe, lasst mich in Ruhe. Also ich hatte da schon Angst. Mhm. Aber ich kann es jetzt nicht pauschalisieren. Es gibt wie Deutsche solche und genau. Solche.
Genau.
Aber wie gesagt, wir wurden überrollt von Ausländern, sage ich jetzt mal. Und das sind andere Kulturen. Wissen Sie, da muss man sich auch mal zuerst mal damit auseinandersetzen. Ich hatte so einen Werbespot gesehen. Ich muss lachen, aber ich glaube, so kommt das. Dass ein weißes Kind steht in der Mitte und ganz dunkelhäutige um das Kind herum und dann wird gesagt, du Ausländer, zu dem Weißen. Und das ist die Angst, wo viele hier haben, dass man sich der Kultur der Muslime anpassen muss, obwohl die hier wohnen, aber die passen sich nicht uns an.
Also nochmal zurück zu diesem Foto. Erika Steinbach, damals CDU, jetzt AfD, die hatte dieses Foto gepostet. Ein weißes Mädchen inmitten von dunkelhäutigen Frauen.
Ja, und wo hatte sie es her, die Erika Steinbach? Eine rechtsradikale Plattform hat es vorher ins Netz gestellt.
Und im Original, ja, war es eine australische Familie, die mit ihrem weißen, blonden Kind nach Indien gereist ist. Und das Kind wird von freundlich neugierigen Frauen in die Mitte genommen und betrachtet. Und das wurde fotografiert.
Die Angst ist nicht da zwischen uns beiden. Ich spreche nur von der allgemeinen Angst, wo Leute haben. Auch von der unterschiedlichen Kultur. Es gibt Leute, die erzählen mir, da ist ein Ehepaar, ein syrisches Ehepaar, die kommen jetzt hierher. Der Mann schlägt die Frau. Das hat er in Syrien wahrscheinlich jeden Tag dreimal gemacht. Jetzt kommt die Polizei und gibt der Frau Recht. Da bricht die Welt zusammen. Weil das gibt es ja im Islam nicht. Da kann die Frau die Polizei auch gar nicht rufen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich nicht.
Darf ich? In Islam, das ist verboten. Mann schlägt die Frau. Das ist verboten. Ein Wort verboten. Ich kann nicht schlagen meine Frau, weil meine Frau wie ich ein Mensch. Okay? Und meine Frau auch hat Recht.
Ich kenne mich im Koran nicht aus, aber es gibt Leute, mit denen ich schon geredet habe. Ich habe auch schon Bücher darüber gelesen. Da hat die Frau eine völlig untergeordnete Rolle im Koran. Total untergeordnete Rolle. Und das wird ständig von Moslems bestritten, dass das nicht so ist.
Du hast vorhin gesagt, meine Frau ist genau wie ich, hat die gleichen Rechte, ist ein Mensch so wie ich. Wenn du das jetzt hörst.
Ja, in Islam, die Frau hat wie Mann die Rechte. Diese private Sachen kann man nicht benutzen hier in Deutschland. Zum Beispiel Kopftuch. In Deutschland, meine Frau trägt die Kopftuch, wie die Religion gesagt.
Also dass der Islam... Leute aus dem Islam, die werden sich hier in Deutschland nicht anpassen. Die Frau wird hier in der Regel das Kopftuch nicht abnehmen. Wenn sie es abnimmt, was ich schon erlebt habe, ist der Bruder da, der sie so halb zu Tode schlägt. Und der Papa ist da, der nebendran steht und Beifall klatscht, wenn der Bruder die Schwester halb zu Tode schlägt. Ich habe das praktisch erlebt. Welche Freiheit hat die Frau hier? Keine minderjährige, 20, 25-jährige Frau. Welche Freiheit hat die dann hier, wenn das so ist? Da kann mir doch keiner was von Freiheit erzählen. Das kann mir keiner erzählen. Er kann mir nicht, ich glaube ihm nicht, dass er damit einverstanden ist, dass seine Frau die Kopfbedingungen ablehnt. Das glaube ich ihm nicht.
Aha. Okay.
Wie können wir denn die Ängste abbauen oder was können wir denn überhaupt tun?
Also spontan fällt mir gar nichts ein dazu. Im Gegenteil, ich denke, dass das höchstens noch schlimmer werden könnte, langfristig gesehen.
Mit der Angst.
Mit der Angst, dass die Ängste mehr wachsen oder dass die Leute sich ganz einfach dran gewöhnen müssen. Hier in Deutschland die Leute dran gewöhnen müssen, dass irgendwie, keine Ahnung, der Nachbar irgendwie aus Syrien ist oder aus Afghanistan, wie auch immer, egal woher, dass diese Leute sich daran gewöhnen müssen oder auch irgendwie Umgang pflegen müssen. Ja. Ich denke, wir brauchen Zeit.
Ja, das ist richtig. Wir brauchen auch Zeit.
Mein Leben lang schon klopfe ich, klopfe an die Tür dieser Gesellschaft. Mal wird sie mir einen Spalt breit geöffnet, um mir dann prompt wieder vor der Nase verschlossen zu werden. Mal bleibt sie zu. Aber ich werde weiter klopfend auf mich aufmerksam machen, bis mir endlich und endgültig die Tür geöffnet wird. Oder aber ich mit meiner immer stärker klopfenden Hand ein Loch hineinschlagen und eintreten werde, um die Türen der jetzt noch Klopfenden zu öffnen.
Also was mir wirklich Hoffnung macht, sind eigentlich die vielen jungen Menschen, die immer mehr werden und die keinen Bock mehr haben auf diese Angst.
Ja, und
die
ihre Stimme erheben.
So die junge Eyas Sitouni.
19 Jahre ist die alt, hier geboren in Deutschland, tunesische Wurzeln. Die ist aktiv bei der Projektgruppe ISA hier im Saarland.
Und obwohl die erst 10 Leute sind, sie werden mehr.
Nach den Anschlägen in Paris, wo ich selbst Verwandte verloren hatte, wollte ich montagmorgens in den Bus steigen und wurde nicht reingelassen, weil ich eine Sporttasche hatte und einfach ein Kleid an. Ich wollte in die Schule. Der Busfahrer sagt mir dann aber, nee, mit der Tasche kommen sie nicht rein und fährt einfach weg. Und ich stehe da, ich denke mir so, ich muss in die Schule. Und kam dann wirklich zu spät, so ein paar Minütchen, und habe dann noch deshalb Ärger bekommt vom Lehrer, wieso ich mich verspäte. So nach dem Motto, die Ausländerin kommt schon wieder zu spät.
Ich frage mich, warum akzeptieren wir das eigentlich im Alltag?
Wahrscheinlich, weil wir Angst vor der eigenen Courage haben. Okay, das war's. Sitzung beendet. Dankeschön.
Na, an die Arbeit jetzt. Danke, war nett, dass Sie uns zugehört haben.
Oh Mann, aufwachen. Ich glaube, es geht los.
Ich denke mal, uns allen ist es egal, wer von wo stammt oder wer woran glaubt. Wir haben nur diese Gemeinsamkeit, dass wir gegen Rassismus sind, gegen Intoleranz, gegen Vorurteile. Also wir sind da schon Angstnehmer.
Ich komm jetzt. Und soll ich dir mal was sagen, Deutschland? Ich hab keine Angst.
Keine Angst, Germany. Feature über ein verunsichertes Land. Von Tilla Fuchs und Jochen Marmit. Mitarbeit Fuad Mohammed. Es sprachen Anne Müller, Martin Rutenberg und die Autoren. Technische Realisation Bettina Krohl, Johanna Fegert, Wolfgang Rhein und Andreas Völzing. Regie Denise Dreier. Redaktion Barbara Kretz. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2017.